Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir haben heute Abend das Thema, waren die Götter der Heiden wirklich Astronauten vor uns? Es geht uns also darum, Erich von Dänikens Behauptungen im Licht der Bibel zu prüfen. Mein Vortrag ist wie folgt aufgebaut. In einer Einleitung stelle ich ganz kurz vor, wer ist Erich von Däniken, was ist seine Lehre. Dann haben wir drei Themenblöcke. Erstens, gibt es Außerirdische? Zweitens, woher kommt plötzlich das große Können und Wissen am Ende der Steinzeit? Drittens, gibt es UFO-Erscheinungen? Und dann werde ich noch ein Schlusswort anfügen mit dem Thema Ursache und Behandlung der Dänikenitis. Was das ist, werden Sie gleich erfahren. Wie gesagt, zuerst Erich von Däniken und seine Lehre. Erich von Däniken wurde am 14. April 1935 in Zofingen, also ganz nahe von Erlinsbach, wo ich wohne, in der Schweiz geboren. Sein erstes Buch hieß Erinnerungen an die Zukunft, kam heraus 1968 und war sogleich ein Riesenerfolg. Konsequenz, Ausbruch der Dänikenitis. So hat das nämlich die New Yorker Times damals genannt. Also, dieses Buch hat so viele Leute angesteckt und das hat eben eine neue Krankheit, die Dänikenitis, ausgelöst. Von Däniken hat mehr als 20 Bücher geschrieben bis heute. Es gibt Übersetzungen in etwa 28 Sprachen. Die Gesamtauflage kommt auf über 50 Millionen Exemplare. Das ist nun schon mal eine Antwort, warum wir überhaupt uns mit diesem Thema heute Abend beschäftigen. Denn es ist doch offensichtlich ein Thema, das viele Leute beschäftigt hat in den vergangenen Jahren. Seine Thesen wurden auch verfilmt und anschließend über das Fernsehen und das Kino weit international verbreitet. Nun gibt es in Interlaken eine Touristenattraktion, nicht nur für Deutsche. Da mitten in der wunderbaren Bergwelt, ja, mit Blick auf Jungfrau Joch, Eiger, Mönch und Jungfrau, da gibt es den Mystery Park. Das ist ein Denkmal für Erich von Däniken. Es wurde eröffnet im Mai 2003, ist also noch nicht so alt, ja. Obwohl es uns in der Schweiz wirtschaftlich nicht so gut geht, wurde das Geld von der Privatwirtschaft ziemlich schnell locker gemacht. Satte 86 Millionen Schweizer Franken hat das gekostet. Es handelt sich hier um eine Touristenattraktion mit einem Multimedia-Feuerwerk, das nachweislich die Übernachtungen da in dem Bereich, wo man Böderlitütsch spricht, ganz deutlich in die Höhe getrieben hat. In der Public Relation, also in der Reklame um den ganzen Mystery Park, wird immer betont, in diesem Park werden keine Antworten gegeben. Es werden nur Fragen gestellt. Könnte es nicht? Ist es nicht vielleicht so? Aber ich habe diese Fragen hier in Anführungs- und Schlussstriche gesetzt, weil es eigentlich rhetorische Fragen sind, die eigentlich mit der Fragestellung schon eine Antwort geben wollen. Es wird hier Propaganda gemacht mit rhetorischen Fragen für von Dänikens Science-Fiction-Götterlehre. Ich stelle sie ganz kurz vor in ihren Hauptpunkten. Von Dänikens Lehre. Bereits in grauen Vorzeiten sollen Wesen von anderen Planeten die Erde mit ihren Raumschiffen und Landefähren besucht haben. Die damals angeblich noch primitiven Menschen sollen geglaubt haben, dass diese Wesen Götter seien. Und so hätten die Menschen begonnen, sie zu verehren. Für von Däniken liegt hier der Ursprung der Religionen schlechthin. Gott und die Götter sind nichts anderes als Astronauten von anderen Planeten. Diese Astronauten sollen den Menschen hohes Wissen über Kultur vermittelt haben. Und so erklärt Erich von Däniken das Phänomen der steinzeitlichen Megabauten und der sogenannten Kulturexplosion im dritten Jahrtausend vor Christus mit gewaltigem astronomischen Wissen. Das ist ja ein echtes Problem. Wenn man an eine Evolution der Menschheit glaubt, so langsam ist das, sei das gegangen über Millionen von Jahren, und dann plötzlich im dritten Jahrtausend vor Christus ist eine Hochkultur da im Nahen Osten, die alten Sumerer. Woher kommt das so plötzlich? Also Erich von Däniken versucht das zu beantworten. Weiter sagt von Däniken, Erinnerungen an diese angeblichen Besuche von Astronauten fänden sich in den Mythen und religiösen Bauten der alten Völker in aller Welt. Weiter behauptet er, dass es unter diesen Astronauten grauenhafte Kämpfe gegeben habe in der Vergangenheit mit modernsten Massenvernichtungswaffen. Weiter sagt er, diese Götterastronauten hätten versprochen, einmal in der Zukunft wiederzukommen. Und das betrachtet er als eine Hoffnung für die Menschheit, die Wiederkunft der Götter. Nun gehen wir an den ersten Themenblock, wie angekündigt. Gibt es Außerirdische? Wir wollen das ja nun im Licht der Bibel miteinander besehen. Und ich werde am Schluss auch begründen, warum wir das ausgerechnet im Licht der Bibel betrachten. Wir können es ja auch im Licht des Marxismus betrachten oder im Licht des Buddhismus und so weiter. Aber das wird schon noch deutlich werden. Gibt es Außerirdische? Was sagt die Bibel dazu? Beginnen Sie ganz vorne zu lesen in Ihrer Bibel. Da finden Sie in 1. Mose 1 den Schöpfungsbericht. Da wird gesprochen über Gott. Der erste Vers, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Es wird gesprochen über die Pflanzenwelt, die entstanden ist, die Tierwelt und schließlich wird die Erschaffung des Menschen beschrieben. Aber an weiteren Stellen später spricht die Bibel über eine noch weitere Kategorie von Lebewesen, über die Engel. Und so wie die Engel beschrieben werden in der Bibel, sind es tatsächlich Außerirdische. Denn sie wohnen nicht auf der Erde, sie sind nicht da zu Hause. In Kolosser 1, Vers 16 wird von ihnen gesagt, sie seien erschaffen worden durch Jesus Christus, den Schöpfer. Und in Hiob 38, 7 heißt es, dass sie, die Bnei Elohim, die Söhne Gottes, wie sie im Hebräischen genannt werden, gejubelt hätten, als Gott die Erde erschaffen hat. Also war die Engelwelt schon erschaffen nach der Bibel, vor der Erschaffung des Kosmos. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Aber da waren offensichtlich die Engel schon da, denn nach Hiob 38, 7 haben sie zu diesem Zeitpunkt gejubelt. Nun möchte ich ganz kurz erklären, in ein paar Hauptpunkten, was die Bibel über Engelwesen sagt. Unser Wort Engel auf Deutsch ist gar kein deutsches Wort. In Wirklichkeit, denn es kommt aus dem griechischen Angeloi. Was übrigens dem alttestamentlichen hebräischen Wort Malachim entspricht. Beides, Angeloi und Malachim heißt Gesandte. Boten. Sie werden in Hebräer 1, Vers 13 genannt dienstbare Geister. Sind Geistwesen. Aus Daniel 9, 20 bis 27 erfährt man, dass Engel intelligente, sprechfähige Wesen sind. Wie schon erwähnt, Kolosser 1, Vers 16 bezeugt, dass sie erschaffen worden sind durch den Sohn Gottes, durch Jesus Christus. Wir erfahren weiter, dass sie Raum und Zeit unterworfen sind. Denn in Hiob 1, Vers 7 Und 2 Vers 2 wird über Satan gesprochen, auch ein Engelwesen, das vor Gott kommt und auf die Frage, woher kommst du, antwortet, vom Umherstreifen auf der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Das bedeutet also, dass er nicht zu jeder Zeit an jedem Ort ist, sondern Raum und Zeit gebunden ist. In Daniel 10, Verse 3, 12 und 13 wird berichtet über einen Engel, der, nachdem Daniel 3 Wochen gefastet hatte, zu Daniel, dem Propheten, kommt und sich entschuldigt für die Verspätung. Er sagt, Daniel, dein Gebet ist schon vor 3 Wochen erhört worden, aber der Fürst des Königreiches Persien hat mir Widerstand geleistet. Und erst als einer der ersten Fürsten, Michael, gekommen ist, konnte ich den Sieg davontragen. Und so war also dieser Engel verspätet. Das macht deutlich, er ist an Raum und Zeit gebunden. Die Bibel berichtet, dass die Engel hierarchisch abgestuft sind. Es wird zum Beispiel gesprochen über Erzengel. Archangelos heißt eigentlich Engel, der an der Spitze steht. In Judas 1,9 wird Michael ein Erzengel genannt. In Daniel 10, Vers 13 wird berichtet, dass es mehrere erste Fürsten gibt. In Offenbarung 12,7 heißt es Michael und seine Engel. Das bedeutet, ein ganzes Kontingent ist ihm unterstellt. Weiter wird in Kolosser 1, Vers 16 über die Welt der Engel gesprochen mit Ausdrücken wie Throne, Herrschaften, Fürstentümer und Gewalten. Das zeigt verschiedene Abstufungen. Mit dem Ausdruck Throne sind übrigens die speziellen Thronengel, die im Alten Testament Cherubim bzw. Seraphim genannt werden. Im Gegensatz zu den Menschen sind Engel nach Hebräer 2, Vers 5 bis 9 unsterblich. Wir sehen hier eine Nachbildung der Bundeslade. Es war vorgeschrieben, Mose sollte die Bundeslade so erstellen, dass der Deckel aus reinem Gold war, hergestellt in einem Stück mit Cherubim gestalten, die diesen Teil des Thrones Gottes so mit ihren Flügeln überschatteten. Weiter erfahren wir aus der Bibel, Engel haben übermenschliche Kraft. Zum Beispiel wird in Offenbarung 14, 18 von dem Engel, der Gewalt hat über das Feuer, gesprochen. Dann in Offenbarung 16, Vers 5 wird ein Engel der Wasser erwähnt. Ein Engel, der also ganz speziell über die chemische Verbindung H2O Macht hat. Weiter können wir aus der Bibel entnehmen, dass Engel auf der Erde Naturkatastrophen auslösen können. So beim Untergang von Sodom und Gomorra, 1. Mose 19, Vers 13, dieses Feuer vom Himmel, wird mit Engeln in Verbindung gebracht. Und in Offenbarung 16 wird von künftigen Katastrophen über die Erde gesprochen, die ausgelöst werden auch von Engelwesen. Weiter wird sogar Bericht in Offenbarung 14,6 von einem Engel, der fliegen kann. Also, sie sind zwar an Raum und Zeit gebunden, aber sie haben schnellere Fortbewegungsmöglichkeiten als wir Menschen. Sie können nach der Bibel in ganz verschiedenen Gestalten auftreten, weil es Geistwesen sind. So kommen sie zum Beispiel zu Lot, nach Sodom, wie Menschen. 1. Mose 19,1. Aber sie können auch die Form annehmen von Feuer, von Wind, Hebräer 1, Vers 7, der seine Engel zu Feuer macht, zu einer Feuerflamme und zu Winden. Sie werden beschrieben in Hesekiel 1, wo es um Cherubimwesen geht, mit Köpfen von Adlern, Rindern, Löwen. Sie werden beschrieben mit unterschiedlich vielen Flügeln, bis zu 6 Flügeln bei den Seraphim in Jesaja 6. Die Bibel erzählt, wie einer der Cherube, dieser Thronengel, sein wollte wie Gott und deswegen gestürzt wurde. So entstand der Satan. Lesen Sie Jesaja 14, 12 und folgende, sowie Hesekiel 28, 12 und folgende. Die Engel, die Satan folgten, sind in der Bibel die Dämonen, die bösen Geister. Matthäus 12, 24 wird von Satan gesagt, er sei der Oberste der Dämonen. In Offenbarung 12, Vers 7 wird gesprochen über Satan, den Teufel und seine Engel. Also ein Kontingent oder eine Armee, besser gesagt, die ihm unterstellt ist. Die Bibel erklärt uns, dass es zwischen den Engeln des Lichts, das sind die Engel, die Gott gehorsam geblieben sind, und den Engeln der Finsternis, das sind die Engel, die sich mit Luzifer, mit Satan gegen Gott erhoben haben, dass es zwischen diesen Engelgruppen Kriege gibt. Ich habe schon erwähnt, Daniel 10, 13, ein Engel sagt, der Fürst des Königreiches Persien, und damit ist ein Engelfürst gemeint, hat mir Widerstand geleistet. Und ich konnte ihn erst besiegen, als Michael mir half. Und weiter in Daniel 10, Vers 20 wird berichtet, dass nun der Fürst des Königreiches Griechenland kommen wird und es zu einem neuen Kampf kommen sollte. In Offenbarung 12, Vers 7 und folgende wird gesprochen über Krieg zwischen Michael und seinen Engeln mit Satan und seinen Engeln. Ich habe es bereits angedeutet, an der Spitze der verschiedenen Völker stehen nach der Bibel Engelmächte, die sich von den betreffenden Völkern als deren Götter verehren lassen. In Daniel 10, 13 und 20 habe ich schon erwähnt, der Fürst des Königreiches Persien, der Fürst des Königreiches Griechenland. In Daniel 12, 1 wird gesagt, dass der Erzengel Michael eine besondere Funktion hat für das Volk Israel, als Engel des Lichts. In Richter 11, Vers 24 sagt der Richter Jephtha, dass Kamosch, der Gott der Ammoniter und Moabiter, dass er dem Volk, das er dort anspricht, ihr Land gegeben habe. Und das ist erstaunlich, denn für den Israeliten Jephtha waren alle die Götzenbilder der Heiden einfach reine Materie. Klötze aus Holz, die man rollen konnte, wenn es sein muss. Ja, darum wird ganz polemisch im Buch Ezekiel werden Götzenbilder werden genannt, ganz wörtlich im Hebräischen, Rollklötze. Aber das ist nur eine Seite des Götzendienstes. Die Bibel sagt, dass hinter diesen Götzenbildern Engelwesen stehen, die sich quasi über die Statuenverehrung anbeten lassen. Und so spricht Jephtha an dieser Stelle ganz konkret von einem Engelwesen, von Kamosch, der für dieses Nachbarvolk im heutigen Jordanien stand. Ich möchte noch etwas sagen über den Sturz des Luzifers, wie er beschrieben wird in Jesaja 14, ab Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern? Lateinisch gibt das Luzifer. Ja, von daher kommt dieser Name. Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich aufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen und mich gleich machen dem Höchsten. Die Stelle ist interessant, weil es doch einiges aussagt über die Bewegungsmöglichkeiten eines Engels. Zum Himmel aufsteigen, hoch über die Sterne Gottes. Ja, das zeigt schon einiges von astronautischem Können, ja? Nun, ist folgendes interessant für uns. Die Bibel sagt, im Himmel gibt es einen himmlischen Tempel. Offenbarung 11, Vers 19. Das ist der Ort der Herrschaft des Thrones Gottes. Aber dann wird berichtet, dass das Volk Israel auf der Erde in Jerusalem einen Tempel bauen sollte, der ein Abbild dieses himmlischen Urbildes war. Der irdische Tempel in Jerusalem. Das können Sie nachlesen in Hebräer 8, Vers 4, 9, Vers 24. Wenn wir von dieser biblischen Gegebenheit ausgehen, wird uns jetzt plötzlich etwas klar. Woher kommt das eigentlich, dass in allen möglichen Religionen die Tempel sich so ähnlich sind? Sie sehen da rechts oben der Tempel Gottes in Jerusalem. Den Vorhöfen mit dem Altar davor, dem eigentlichen Tempelhaus, das Heilige und dahinter zuhinterst das Allerheiligste. Und diese Grundstruktur finden Sie in aller Welt, in allen möglichen Religionen. Da, ein buddhistischer Tempel aus Kambodscha. Das ist doch frappant, diese Übereinstimmung. Oder ein Sikh-Tempel in Indien. Oder man kann auch im alten Europa schauen. Hier sind wir da auf der Akropolis in Athen. Die Götter der Heiden waren immer ganz ähnlich aufgebaut. Und die Übereinstimmungen sind wirklich frappant. Altar, Waschbecken vor dem Tempelhaus, verschiedene Vorhöfe und so weiter und so fort. Nun, der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 20 im Blick auf die Heidenvölker, sondern dass das, was die Heiden opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Also die Bibel erklärt die Ähnlichkeit der Tempel so. Genauso wie Mose von Gott die Aufgabe bekam, auf Erden mit dem Bau der Stiftshütte eine Kopie des himmlischen Tempels zu erstellen, so hat Satan und die Dämonen auch in anderen Weltteilen die Menschen inspiriert, Abbilder dieses himmlischen Tempels zu machen, zu dem Satan nach der Bibel bis heute Zugang hat. Hiob 1 und 2 berichtet darüber. Er kennt das Original. Und da er sich auch als Gott verehren lassen will, will er auch solche Tempel haben, auf Erden, mit einem ganz ähnlichen, entsprechenden Gottesdienst. Und eben auch seine ihm unterstellten Engel, die Dämonen. Das erklärt übrigens auch, warum so oft in der Welt bestimmte Götter nur an bestimmten Orten verehrt werden. In einem Stamm und im anderen Stamm in Afrika sind es schon wieder andere Götter. Sind nur zuständig gerade für ein Volk, dessen Führer, geistliche Führer sie sind. Also einerseits ist es verpannt, all diese Übereinstimmung. Und auf der anderen Seite müssen wir betonen, und welcher Gegensatz. Denn in dem salomonischen Tempel in Jerusalem, da war die Bundeslade im Allerheiligsten. Und in der Bundeslade, da waren zwei Tafeln. Und was stand auf diesen Tafeln? Das war der größte Protest gegen alle Religionen der Welt. Ja, das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist ein Protest gegen alle Religionen. Ist natürlich sehr herausfordernd in einer Zeit heute, wo Toleranz und Gleichberechtigung eine große Rolle spielt. Und das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, um es anzubeten. Aber die Tempel in aller Welt sind zwar so ähnlich wie der Tempel in Jerusalem, aber was haben sie im Allerheiligsten? Ein Götterbild. Und das durfte nie stehen im Allerheiligsten in Jerusalem. Nun, wir haben also die Frage beantwortet, von der Bibel her, gibt es tatsächlich Außerirdische? Aber ein bisschen anders, als manche denken, die Erich von Däniken folgen. Nun gehen wir aber weiter und betrachten zweitens die Frage, woher kommt das plötzlich das große Können und Wissen am Ende der Steinzeit. Wie gesagt, es ist ein echtes Problem in der Evolutionslehre. Weil man da glaubt, dass der Urmensch während 2.500.000 Jahren in der Steinzeit lebte und praktisch nichts anderes machte als Faustkeilschlag. Muss man sich mal vorstellen, wie lang das ist. Und keine wirkliche Aufwärtsentwicklung. Und dann plötzlich kommt es zu Höchstleistungen. Am Ende der Steinzeit. Ja, plötzlich in Ägypten die Pyramiden von Giza. Das sind die größten und architektonisch sensationellsten Pyramiden in Ägypten. aber die stammen aus der frühesten Zeit der alten Ägypter. Nicht aus ihrer Spätzeit. Warum ist die Frühzeit so gigantisch, so groß? Oder gehen wir, Europa ist auch nicht zu verachten. Unser geliebter Kontinent, Stonehenge in England. Diese Megasteine da, von denen man denkt, das war ein Astronomietempel aus der späten Steinzeit. Woher kommt plötzlich dieses astronomische Wissen? Nun, von der Bibel bekommen wir folgende Erklärung. Die Bibel berichtet über die Sintflut als eine weltweite Katastrophe, die die Menschheit dezimiert hat auf 8 Exemplare. Noah, seine Frau, seine Söhne Sem, Ham und Japhet und ihre Frauen. 8 Personen. Die Bibel berichtet, dass in der nachsintflutlichen Zeit sich diese Familien weiter vermehrt haben und so kam es zur Bildung einer Urgesellschaft im Süden des heutigen Irak. Der Turmbau zu Babel war die erste große architektonische Leistung der Urmenschheit nach der Sintflut. Und da sind wir mitten in Sumer. Wir haben ja in der Schule gelernt, die erste Hochkultur, wo die Geschichte nun wirklich greifbare Geschichte wird. Und nicht nur einfach so Rückschlüsse. Da beginnen wir mit Sumerien. Und da beginnt die Bibel mit dem Turmbau von Babel. Aber dann kommt es nach der Bibel zur Sprachenverwirrung. Die Ursache war, dass sich diese Urgesellschaft aufsplitterte und die verschiedenen Sippen und Stämme auswanderten. Nach der Bibel sind zum Beispiel Nachkommen von Japhet, Gomer, Tiras, sie sind ausgewandert nach Europa. Dann Nachkommen von Ham, wie zum Beispiel Mizraim, er ist ausgewandert nach Ägypten. Kusch, ausgewandert nach Äthiopien, Put, in Richtung Libyen und so weiter und so fort. Und jetzt schauen wir die Sintflut endet damit, dass die gigantische Arche Noah auf dem Araratgebirge, das höchste Punkt übrigens über 5.100 Meter hoch ist, da beginnt diese Zeit der Megabauten. Die Arche selbst war ja über 150 Meter lang und über 30 Meter breit. Das Verhältnis war 1:6. Ein so großes Schiff wurde in der Geschichte der Menschheit erst Ende 19. Jahrhundert wieder gebaut. Das war sensationell, aber die Verhältnisse sind auch sensationell, denn aus dem heutigen Ingenieurwissen ist uns klar, 1:6 Länge Breite, das ist das Ideale, um auf dem Meer stabil sein zu können. Denn Meeresschiffe werden heute in dieser Größenordnung gebaut. Kann auch 1:7,5 sein, so. Aber das ist ungefähr das Verhältnis, das ideal ist, um nicht zu kentern. Also, nach der Bibel beginnt es gleich mit der gigantischen Arche auf dem Ararat. So endet die Sintflut. Und dann haben wir den gigantischen Turm von Babel. Das war eine Zikkurat, wie man sie im Nahen Osten aus späterer Zeit dann an vielen weiteren Orten gefunden hat, als Nachbildung. Solche Türme. Und dann, etwas zeitverschoben, entstehen die gigantischen Pyramiden in Ägypten. Und in Europa haben wir die Gigasteine in Stonehenge, die wir auch als Ergebnis der frühen Japhetiten, die nach Europa kamen, biblisch einordnen können. Nun, es ist wirklich ein Problem. Woher kommt das große Können und Wissen am Ende der Steinzeit? Erich von Däniken hat schon recht, wenn er da kritisiert und sagt, nicht wahr, während Hunderttausenden von Jahren sollen Steinzeitmenschen an Faustkeilen herumgeschlagen haben und plötzlich sollen Sumerien in Babylon und kurz danach in Ägypten eine Hochkultur entstanden sein. Wie geht das? Alles bleibt auf Sparflamme und dann plötzlich explodiert es. Nun, da kann man eben kritisch hinterfragen. Diese 2,5 Millionen Jahre Steinzeit, waren die wirklich so lang? Oder ist das ein Gummi, den man auseinandergezogen hat, bis er fast auseinanderspickt? Wir können diese lange Zeit zusammenschieben und dann haben wir im biblischen Rahmen die schwierige Zeit nach Sintflut und Turmbau. Wie gesagt, die Japhetiten wandten nach Europa aus und da war, nach biblischen Angaben, war das die Zeit des Eises, die Eiszeit. Es war sehr schwierig, in diesem Klima zu leben, sich zurechtzufinden. Die Menschen waren nicht dumm und nicht beschränkt, aber die Umstände waren schwierig und so mussten sie offensichtlich in Höhlen leben. Aber dass sie nicht primitiv waren, das zeigen uns die Steinzeit-Höhlenmalereien, zum Beispiel in Frankreich. Das sind gewaltige Höchstleistungen menschlicher Kunst, bildender Kunst. Nun, über die Eiszeit spricht zum Beispiel das Buch Hiob. Das ist ein Buch, das spricht über eine Person, Hiob, der in den Jahrhunderten kurz nach der Sintflut gelebt hat. Er lebte nicht in Europa, er lebte im heutigen Südjordanien, das zu den heißesten und trockensten Gebieten der Welt gehört. In Edom, im Lande Uz. Aber in diesem Buch Hiob, dort steht, Kapitel 36, 10, durch den Odem Gottes entsteht Eis. Und die Breite der Wasser zieht sich zusammen. Ausgerechnet ein Buch, das die Geschichte im Land, in einem der heißesten Länder der Welt beschreibt, wird gesprochen über große Wasser, die vereisen. In Hiob 30, Vers 6 wird gesprochen über Höhlenmenschen. In grausigen Klüften müssen sie wohnen, in Erdlöchern und Felsenhöhlen. Zwischen Gesträuchen kreischen sie, unter Dorngestrüpp sind sie hingestreckt. Kinder von Verworfenen. Ja, Kinder von Ehelosen. Sie sind hinausgepeitscht aus dem Lande. Also Nachkommen aus Babel, die ausgewandert waren, aber sich gegen andere Stämme und gegen andere Sippen nicht durchsetzen konnten. Die mussten unter schwierigen Bedingungen eben in grausigen Erdlöchern und Felsenhöhlen wohnen. Aber Steinzeit ist eigentlich alle Zeit. Denn es gibt auch heute Menschen, die so steinzeitlich leben. Merken Sie sich, Steinzeit ist alle Zeit. Es stellt sich natürlich auch die Frage, jetzt kritisch im Blick auf die Bibel, wenn die Sintflut vor etwa 5000 Jahren gewesen sein soll, wie sollen dann etwa 5000 Jahre ausreichen, um von 8 Menschen auf 6 Milliarden Menschen zu kommen heute? Das ist doch eine gute Frage, oder? Ja, es ist aber so, es gibt in der Mathematik Bevölkerungswachstumsformeln. Und da muss man natürlich ausgehen von einem bestimmten Bevölkerungswachstum. Setzt man da ein Bevölkerungswachstum ein, das deutlich tiefer ist als in unserer modernen Zeit, 20. Jahrhundert. Obwohl ja das 20. Jahrhundert war ja ein Jahrhundert von grauenhaften Katastrophen. Erster Weltkrieg, 10 Millionen Tote. Zweiter Weltkrieg, 55 Millionen Tote. Stalinismus, Kommunismus und so weiter. Mit so vielen Millionen Toten, dass man heute spricht von 190 Millionen Toten im 20. Jahrhundert. Durch Krieg und Verfolgung. Die WHO hat veröffentlicht, im 20. Jahrhundert sind 100 Millionen Menschen an den Folgen von Nikotin gestorben. Im 20. Jahrhundert sind mehrere 100 Millionen gestorben an Pocken. In 50er Jahren, schreibt die WHO, da ist ein Jahr ums andere, sind etwa 50 Millionen Menschen mit Pocken angesteckt worden. Und vielleicht wissen Sie, dass ein sehr großer Teil davon letal, tödlich verläuft. Also, wir gehen aus von einem Bevölkerungswachstum, das tiefer ist, trotz AIDS, mit allein in den vergangenen Jahren 16 Millionen Toten. Und wir kommen ohne Problem in 5000 Jahren von 8 Menschen auf 6 Milliarden. Das passt wunderbar. Aber wir haben ein Problem. Wenn der Mensch schon seit 3 Millionen Jahren existiert haben soll, wo sind die steinzeitlichen Grabstätten geblieben? Da kann man auch ausrechnen, wie viele Menschen jemals auf dieser Erde gelebt haben sollen. Und in der Steinzeit hat man die Menschen bestattet, hat ihnen Nahrung und Waffen mitgegeben fürs Jenseits. Aber die sind ganz spärlich, die steinzeitlichen Grabstätten. Aber da haben wir echt ein Problem. Wo sind die Überreste geblieben? Die sind nicht da. Nun spricht die Bibel darüber, dass Gott auch Lehrer der Menschen war. Und kulturelles Wissen nicht einfach nur vom Menschen selbst hergekommen sei. In Jesaja 28, 23 heißt es, nehmt zu Ohren und hört meine Stimme. Merkt auf und hört meine Rede. Übrigens, hier auf dem Bild sehen Sie im Hintergrund das Aradgebirge und davor türkische Landwirtschaft. Pflügt wohl der Pflüger den ganzen Tag, um zu säen? Furcht und eckt er den ganzen Tag sein Ackerland? Ist es nicht so, wenn er dessen Fläche geebnet hat, so streut er Dill und sät Kümmel und wirft Weizen reihenweise und Gerste auf das abgesteckte Stück und den Spelt an seinen Rand. So unterwies ihn sein Gott zum richtigen Verfahren. Er belehrte ihn. Wir gehen weiter. Denn Dill wird nicht mit dem Dreschschlitten ausgedroschen. Und das Wagenrad nicht über Kümmel gerollt, sondern Dill wird mit dem Stab ausgeschlagen und Kümmel mit dem Stock. Wird Brotkorn zermalmt? Nein, nicht unaufhörlich trischt er es. Und wenn er das Rad seines Wagens und seine Pferde darüber hintreibt, so zermalmt er es nicht. Auch dieses geht aus von dem Herrn der Heerscharen. Er ist wunderbar in seinem Rat, groß an Verstand. Kulturelles Wissen vermittelt von Gott. Und einer der Freunde Hiobs sagt, Hiob 36, 22, siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Nun sagt die Bibel aber, dass auch Dämonen als Ratgeber der Menschen auftreten. Wieder in Imitation Gottes. Sie wollen Götter sein. So sagt Mose dem Volk Israel, bevor sie ins Land Kanaan hineingingen, wo die Kanaaniter eben im Dämonenkult lebten. 5. Mose 18, Vers 10. Es soll keiner unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsagerei treibt. Kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist ein jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie, die Kanaaniter, vor dir aus. Du sollst vollkommen sein gegen den Herrn, deinen Gott, denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber, nicht also hat der Herr, dein Gott, dir gestattet. Also, wir sehen durch Beschwörung, Totenbeschwörung, Wahrsagerei und so weiter, da wird tatsächlich Kontakt aufgenommen mit der unsichtbaren Welt. Aber es ist die Welt der Dämonen. Und da wird Rat und Lebensrat vermittelt. Und Sie wissen, dass das heute in Deutschland ein Milliardenmarkt ist. Menschen suchen Rat bei Göttern. Aber die Bibel sagt, es ist ein Gräuel in den Augen Gottes. Gott will nicht, dass wir Menschen mit diesen Ratgebern in Kontakt kommen. Denn letztlich suchen diese Ratgeber den Menschen zu verderben, ihm zu schaden, ihm Irre zu führen. Das sagt die Bibel auch. Aber die ganze Idee mit dem kulturellen Vermitteln und Raten, da ist schon was dran. Jetzt gehen wir zum dritten Block. Gibt es UFO-Erscheinungen? Und da beginnen wir gleich mit der Frage, die im Mystery Park in Interlaken, in dem hier bezeichneten Gebäude, gestellt wird. gibt es ein UFO-Bericht im Buch Hesekiel. Ich muss allerdings sagen, da im Mystery Park erfährt man nichts vom Buch Hesekiel. Es wird einfach gesagt, es gibt einen ganz alten Menschheitsbericht, der erzählt über eine UFO-Erscheinung. Aber in den Büchern von Erich von Däniken erfährt man, dass er damit meint, eine Erscheinung im Buch Hesekiel. Zuerst muss ich noch erklären, was UFO heißt. Das ist die Abkürzung für Unidentified Flight Object. Nicht identifiziertes Flugobjekt. Das ist ein UFO. Also, Erich von Däniken geht in seinen Büchern aus von Hesekiels Vision in Kapitel 1 seines Buches. Und das wird filmisch dargestellt in einer riesigen Multimedia-Schau in dem eben gezeigten Gebäude in Interlaken. Ich lese den Text ausschnittweise. Hesekiel 1,1. Und es geschah im 30. Jahr, im 4. Monat, am 5. des Monats, als ich inmitten der Weggeführten war, am Fluss Kebar. Da taten sich die Himmel auf und ich sah Visionen Gottes. Am 5. des Monats, das war das 5. Jahr der Wegführung des Königs Joachim, geschah das Wort des Herrn ausdrücklich zu Hesekiel, dem Sohn Busis, dem Priester, im Land der Chaldäer, am Fluss Kebar. Und dort kam die Hand des Herrn über ihn. Im Mystery Park in Interlaken wird gesagt, wie man einen jüdisch aussehenden Mann sieht, wie er in der Wüste geht, mit Sandalen, und plötzlich kommt eine UFO-Erscheinung. Da wird erklärt, einer unserer Vorfahren, vor langer, langer Zeit, wir wissen nicht, wann es war und auch nicht, wo es war. Und wenn man ein Bibelleser ist, dann fühlt man sich natürlich schon ein bisschen betroffen. Denn hier wird genau gesagt, wann es war, im 5. Jahr der Wegführung des Königs Joachim, das war am Anfang des 6. Jahrhunderts vor Christus. Und es wird auch gesagt, wo? Im Land der Chaldäer, am Fluss Kebar, das ist im heutigen Irak. Der Fluss Kebar ist ein Seitenstrom zwischen Euphrat und Tigris. Ja, gut, aber das wird nicht gesagt. Gehen wir weiter. Was sah er nun? Und ich sah und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und ein Feuer, sich ineinander schlingend und ein Glanz rings um dieselbe. Und aus seiner Mitte, aus der Mitte des Feuers her, strahlte es wie der Anblick von glänzendem Metall. Und aus seiner Mitte hervor erschien die Gestalt von vier lebendigen Wesen. Und dies war ihr Aussehen. Sie hatten die Gestalt eines Menschen. Und jedes hatte vier Angesichter. Und jedes von ihnen hatte vier Flügel. Und ihre Füße waren gerade Füße. Und ihre Fußsohlen wie die Fußsohlen eines Kalbes. Und sie funkelten wie der Anblick von leuchtendem Erz. Und Menschenhände waren unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten. Und die vier hatten ihre Angesichter und ihre Flügel. Ihre Flügel waren verbunden, eine mit dem anderen. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Sie gingen an jeder gerade vor sich hin. Und die Gestalt ihres Angesichts war eines Menschenangesicht. Und rechts hatten die vier eines Löwenangesicht und links hatten die vier eines Stieres Angesicht und eines Adlers Angesicht hatten die vier. Und ich sah die lebendigen Wesen und siehe, da war ein Rad auf der Erde, neben den lebendigen Wesen, nach ihren vier Vorderseiten. Das Aussehen der Räder und ihre Arbeit war wie der Anblick eines Chrysolits und die vier hatten einerlei Gestalt. Und ihr Aussehen und ihre Arbeit war, wie wenn ein Rad inmitten eines Rades wäre. Und ihre Felgen, sie waren hoch und furchtbar. Und ihre Felgen waren voll Augen ringsum bei den Vieren. Und über den Häuptern des lebendigen Wesens war das Gebilde einer Ausdehnung. Wie der Anblick eines wundervollen Kristalls. Also wie so quasi das blaue Himmelsgewölbe. Wie der Anblick eines wundervollen Kristalls ausgebreitet oben über ihren Häuptern. Und nun, sagt Erich von Däniken, hier finden wir eine UFO-Beschreibung. Ein Ingenieur namens Blumrich von der NASA habe das rekonstruiert und habe eine solche Landefähre erzeugen können. wird denn da so im Mystery Park gezeigt, wie das rattert und wie das fliegt. Nun, alles interessant. Ja, Sie sehen diese geraden Füße. Ja, Sie sehen diese Flügel. Einfach Propellerblätter. Aber es stellen sich doch einige Fragen. Wo sind die vier Gesichter? Mensch, Adler, Rind, Löwe. Der NASA-Künstler hat nichts davon dargestellt. Das wäre vielleicht ein bisschen zu wenig technisch gewesen. Ja, das glaube ich. Wo aber sind die Flügel der vier Wesen miteinander verbunden, sagt der Text. Diese Flügel sind nicht miteinander verbunden. Also bei einer Rekonstruktion muss man redlich vorgehen und sagen, so ist es vorgeschrieben, oder ich habe es ein bisschen anders gemacht, obwohl der Text so und so sagt. Ja, das darf man. Aber dann muss man es auch sagen. Es wird alles nicht erklärt. Wo sind die Menschenhände unter den Flügeln? Vielleicht das. Ja, aber da, wo es nicht technisch aussieht, wird es einfach technisiert in der Darstellung. Das merken Sie. Aber das Ganze wird noch viel schlimmer. Hier schauen Sie, es hieß doch, Sie hatten die Füße wie ein Kalb. Ja? Das ist noch recht eindrücklich so konstruiert. Und dann haben Sie diese Räder neben den lebendigen Wesen. Ja? Aber wo sind die vielen Augen an den Felgen? Innen und außen. Wurde auch nicht dargestellt. Nun wird weiter in Mystery Park erklärt, dass dieses UFO dann zu einer Wartungsstation fliegt. Und in diesem alten Bericht wird diese Wartungsstation genau beschrieben. Die befindet sich auf einem hohen Gebirge irgendwo. Und das Erstaunliche sei, die Angaben über diese Wartungsstation sind so, dass eine Rekonstruktion dieser Landefähre exakt dort hineinpasst, in das Gebäude. Sehen Sie da? Fliegt es rein und kann da im hohen Gebirge gewartet werden. Für die Astronauten aus dem Weltall. Das beeindruckt die Leser. Und was er meint mit dieser Wartungsstation, das ist die Beschreibung des Hesekiel-Tempels in Hesekiel 40 bis 48. Da wird ein Tempel mit allen seinen Maßen im Detail beschrieben und als Plan dort angegeben in der Bibel. Aber hier muss ich ein bisschen hart werden. Das ist ein totaler Unsinn. Denn Hesekiel gibt gar keine Maße an für diesen Thronwagen. In Kapitel 1. Er gibt aber Maße an für den Tempel in Hesekiel 40 bis 48. Und dass dann eben diese Rekonstruktion schön hineinpasst, das ist dann nichts mehr Verwunderliches, ja? Aber das ist natürlich schwerwiegend. Also wenn ich das jetzt vorher nicht gewusst hätte und ich war dort, da hätte ich mich beeindrucken lassen, ja? Und dann erfahre ich von einem Bibelleser, du, das steht überhaupt nicht in der Bibel, was das für Maße sind. Was? Der hat gesagt, es passt genau rein. Da fühle ich mich natürlich voll betrogen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Dann kommt noch etwas dazu. Dass dieses Tempelhaus, das hier da rekonstruiert ist, oben offen sei, das steht überhaupt nirgends in Hesekiel. Das ist ein Gebäude auf drei Stockwerken, aber dass das offen sei, keine Angabe davon. Und es wird hier in der Tempelrekonstruktion von H.H. Weyer einfach so gezeichnet, damit das UFO hineinpasst. Oder wie kommt er sonst auf die Idee, das offen zu zeichnen? Und Erich von Däniken sagt in einem seiner Bücher, wo er erklärt, dass es hier um eine Beschreibung im Buch Hesekiel geht, das erfährt man eben in Interlaken nicht, da sagt er, der Bibeltext sagt, er spricht über diese Landestation und sagt nirgends, dass das etwa in Israel sei. Und so vermutet er, dass das irgendwo in den hohen Bergen Südamerikas wohl zu suchen ist. Aber lesen Sie Hesekiel 40, Vers 2 in Ihrer Bibel, wo diese Beschreibung des Hesekiel-Tempels gegeben wird. Dort steht ganz klar, dass es im Land Israel war. Ja, so darf man doch mit den Leuten nicht umgehen. Da fühle ich mich wieder total betrogen. In der Bibel steht, in Ihrer Bibel steht Israel. Und so steht es auch im hebräischen Text. Ich habe noch mal extra nachgeschaut. Das zeigt mir ein Problem von Handschriften. Nein, der Text ist völlig klar. Nun, was sah Hesekiel wirklich? Hesekiel sah in Kapitel 1 eine Erscheinung von Gottes Thron, der von vier Engeln, von Cherubim, getragen wird. Nun, eine Abbildung dieses Thrones gab es bereits im Salomo-Tempel. Diese Abbildung befand sich im Salomo-Tempel und Hesekiel sah, wie der eigentliche Thron, getragen von wirklichen Cherubim-Engeln, wie er den Salomo-Tempel verließ, kurz vor dem Untergang des salomonischen Tempels im Jahr 586 vor Christus. Und dann sind die Juden ins Land der Chaldäer an den Fluss Kebar deportiert worden. Manche Juden. Was sah Hesekiel wirklich? Sehen Sie hier den Salomo-Tempel mit dem Allerheiligsten. Da gibt es die Bundeslade mit zwei Cherubim-Engeln, ja? Aber gleichzeitig baute Salomo noch zwei weitere Cherube aus Ölbaumholz, überzogen mit Gold. So gab es vier Cherube, vier lebendige Wesen im Allerheiligsten. Nun, die Bibel nennt in Klagelieder 2, Vers 1 die Bundeslade, diesen goldüberzogenen Kasten aus Akazienholz, den Fußschemel des Thrones Gottes. Und von Gott heißt es im Psalm 80, 2, der du thronst über den Cherubim, strahle hervor. Vier Cherubim im Allerheiligsten und 1. Chroniker 28, 18 ergänzt noch, dass neben diesen Cherubim-Gestalten waren Räder. Im salomonischen Allerheiligsten. Denn dort heißt es, und das Muster des Wagens der Cherubim von Gold, welche die Flügel ausbreiten und die Bundeslade des Herrn überdecken. Räder im Allerheiligsten. Ist hier auf der Rekonstruktion nicht dargestellt. Also es entspricht genau dem, was wir vom Salomo-Tempel schon längst kennen, der Thron Gottes. Und Hesekiel sah nun die Wirklichkeit, die hier nur abgebildet war, in der Vision. Und das hat alles seine Bedeutung. Warum diese Erscheinung? Hesekiel lebte also in einer Zeit, in der alles für Israel am Boden zerschlagen war. Die Babylonier zerstörten den Judenstaat, führten die Juden weg nach Babylonien. Es war eine Zeit der Hoffnungslosigkeit. Alles wurde zertrümmert. Und da sieht Hesekiel den Thron Gottes. Und da wusste er, Gott regiert die Welt auch in Zeiten des Chaos. Das ist ein biblischer Trost für uns Menschen heute. Viele Menschen sind heute auch beängstigt. Wie geht das weiter mit dem internationalen Terrorismus? Was kommt auf uns zu? Das ist doch recht chaotisch. Und wir leben in einer Welt, wo große Teile nicht mehr regierbar sind. Nicht nur der Irak ist nicht regierbar. Auch weitere Teile. Und da kann man ruhig werden als Christ. Gott regiert die Welt auch in Zeiten des Chaos. Er sieht den Thron Gottes, gewissermaßen wie es in einem christlichen Lied heißt, Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Und dieser Thron hat Räder. Ich habe noch nie einen Königsthron gesehen, der Räder hat. Er ist dynamisch. Und mit Ehrfurcht gesagt, sagt die Bibel, dass Gott eben dynamisch, ein dynamischer Gott ist, der dynamisch im Lauf der Geschichte handelt. Und darum heißt es in Offenbarung 1, Vers 4 von Gott, der da war und der da ist und der da kommt. Nicht der da sein wird, der da kommt. Ein Gott, der in die Geschichte eingreift. Von diesem Wagen Hesekiels heißt es, er kann in alle vier Seiten vorwärts gehen. Aber er wendet sich nie. Er kann in alle Richtungen gehen, aber es ist immer ein Vorwärtsgehen. Und das bedeutet, Gott handelt, indem er vorwärts geht. Vorwärts. Aber seine Wege sind linear. In Jesaja 46, 8 bis 11 wird davon gesprochen, wie Gott von Anfang an schon das Ende kennt und weiß. Nicht wahr? In vielen Religionen der Welt geht man davon aus, die Menschheitsgeschichte hat keinen Sinn. Es ist alles nur ein Rad, das sich dreht. Und natürlich, morgen früh weiß ich ganz genau, dass im Osten die Sonne aufgehen wird. Und am Abend geht sie wieder unter. Und das ist jeden Tag dasselbe. Das ist ein Rad. Welche Zeit wird schon ein bisschen langweilig, oder? Die Jahreszeiten. Ich weiß, wenn jetzt Winter ist, aber es kommt der Frühling. Oder wenn wir jetzt vor dem Winter stehen, aber der Frühling kommt. Ja, aber es ist ein Rad, das sich dreht. Und da haben viele Menschen in verschiedenen Religionen sich gesagt, eigentlich ist alles ein Rad. Alles ist sinnlos. Und eigentlich sollte man aus dem Rad ausbrechen. Das wäre dann das Ziel. Das Nirvana. Das übrigens im Sanskrit bedeutet ausgelöscht. Ja, Buddha hat gesagt, das ist ein Zustand, wo man nicht sagen kann, man ist. Aber man kann ja auch nicht sagen, man ist nicht. Gut. Aber wir haben diese Räder da beim Thron Gottes. Die drehen, aber nicht an Ort. Es geht vorwärts. Und so zeigt die Bibel, ein Gott, der handelt in der Geschichte. Es gibt diese Zyklen, ja. Aber der gestrige Tag ist nicht dasselbe wie heute. Dieser Tag hat uns bereits wieder 24 Stunden weitergebracht in Richtung Vollendung der Geschichte nach Gottes Plan. Ja, die Geschichte hat einen Sinn. Mein Leben hat einen Sinn. Und weiter heißt es, der Wagen muss sich nie wenden. Und das bedeutet, Gott irrt sich nie. Gott muss nie bereuen. Wir Menschen müssen dauernd bereuen. Und wir merken, nein, wir sind in eine falsche Richtung gegangen. Mögen Sie sich erinnern, die Eltern unter uns, an Edith Piaf. In den 60er Jahren hatte sie ihr großes Comeback. Das ist eine interessante Frau. Sie wurde von Schaustellern geboren in den Straßen von Paris in den 20er Jahren. Im Winter kam sie auf die Welt. Das ist ein unglaublicher Anfang. Und das Leben dieser Frau ist ganz tragisch verlaufen. Und in den 60er Jahren kommt die Frau, 40 Jahre alt etwa, aber von Drogensucht gekennzeichnet und ja, wie eine alte Frau. Und da hat sie gesungen und ihre Lieder waren immer autobiografisch. Das war typisch. Nicht irgendein Lied, das sie da nachgesungen hat, sondern sie hat aus Überzeugung gesungen. Und dann sang sie doch auf typische R, ja. Nichts, gar nichts bereue ich. Meine Vergangenheit ist ausgelöscht, ich bereue nichts. Wow. Aber wir Menschen müssen bereuen. Ich musste schon vieles bereuen. Umkehren, zu Gott umkehren und seinem Wort. Aber Gott irrt sich nie. Das ist auch ein Trost für uns Menschen. Wir können Gott nie Fehler unterwerfen, auch was in unserem Leben auch geschehen ist. Ich muss sagen, ich habe mich geirrt, aber Gott hat sich nicht geirrt. Letztlich muss ich Gott die Ehre geben. Und das wird auch ausgedrückt in der Vision von Hesekiel. Gott handelt weise. Darum ein Menschengesicht bei den Engeln. Ausdauernd ein Rindergesicht, das man zum Pflügen brauchen kann. Majestätisch handelt er. Ein Löwengesicht. Und er handelt erhaben. Ein Adler. So in den Schweizer Bergen mal so Adler beobachten kann, sein 3000 Metern, wie sich da aerodynamisch hinaufschrauben. Gewaltig, so erhaben. Und Gott sagt, meine Wege sind höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Wir verstehen Gottes Handeln nicht. Und Gottes Handeln ist geprägt von seiner vollkommenen Allwissenheit. Darum sind die Räder voller Augen. Gott weiß alles. Aber wissen wir, was morgen auf uns kommt? Nun, der Hesekiel-Tempel ist ein prophetischer Tempel, der in der Endzeit, wenn Jesus Christus wiederkommt, gebaut werden soll in Jerusalem. Und hier haben Sie den Plan, das ist keine Landestation. Das ist ein 500 Ellenquadrat hier, die inneren beiden Vorhöfen von Hesekiel. Und dieses 500 Ellen Quadrat wurde vor ein paar Jahren durch den Architekt, Archäologen Lane Rittmeier in Jerusalem auf dem Tempelplatz neu entdeckt. Das war das, der eigentliche Tempelplatz des Salomonischen Tempels. Und wir wissen genau, wo das dieses 500 Ellen Quadrat ist. Ja? Und der Hesekiel-Tempel wird da wieder gebaut werden, nicht in Südamerika. Hier eine 3D-Darstellung des Hesekiel-Tempels mit seinen 7 Torgebäuden, 6, und dann das Tempelhaus selber ist auch so. Es ist die Wohnung Gottes, wird hier symbolisiert. Gott will unter uns Menschen wohnen. Gott möchte mit uns etwas zu tun haben. Er ist nicht der ferne Gott, der sich nicht interessiert für uns. Und diese 7 Eingänge, die zeigen mir, Gott ist ein einladender Gott. Jesus Christus sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja, das wird hier im Hesekiel-Tempel gezeigt. Hier sehen Sie das eigentliche Tempelhaus. Das ist in der Grundstruktur genauso wie der zweite Tempel und wie der Salomonische Tempel. Das war hier nie offen. Das können Sie gerade vergessen mit der Wartestation. Das ist nicht offen für ein Landegerät. Nun, zum Schluss gehe ich noch weiter im Mystery Park zu einem neuen Gebäude. Wir sehen hier ein hinduistischer, buddhistischer Tempelturm. Und da wird erklärt, im Hinduismus gibt es viele Mythen, die erzählen von Göttern, die mit Fahrzeugen herumfliegen und mit schrecklichen Waffen kämpfen. Und dann erklärt Erich von Däniken, diese Tempeltürme in Indien werden genannt im Sanskrit Vimana. Und das bedeutet Fahrzeug. Er sagt aber nicht, dass Vimana auch noch andere Bedeutungen hat. Er sagt Fahrzeug und das ist nichts anderes als eine Rakete, die da dargestellt ist, mit denen die hinduistischen Götter früher herumgeflogen seien, weil es Astronauten waren. Nun ist interessant, dass die Bibel auch von fliegenden Fahrzeugen spricht. 2. Könige 2, Vers 11, in der Geschichte von Elia und Elisa. Sie sind da in der Nähe von Jericho, beim Jordan. Und es geschah, während sie gingen und im Gehen redeten, siehe da, ein Wagen von Feuer und Rosse von Feuer, welche sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf den Himmel. Und Elisa sah es und schrie, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Und er sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in 2 Stücke. Psalm 68, Vers 17 geht es um die Wiederkunft Christi in der Zukunft, in Macht und Herrlichkeit, mit den Engeln. Und da liest man, der Wagen Gottes sind 2 Zehntausende. Tausende und Abertausende. Der Herr ist unter ihnen, ein Sinai an Heiligkeit. Tausende von Wagen. Wer kommt mit den Wagen? Nach der Bibel sind das Engel. Dann lese man in den hinduistischen Mythen von Kriegen zwischen den verschiedenen Göttern. Ja, gut, Krieg der Außerirdischen gibt es auch in der Bibel. Aber es ist Krieg zwischen Engelwesen. Offenbarung 12, 7. Und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Das ist der Satan. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht ob. Auch wurde ihre Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Im himmlischen Tempel. Also von der Bibel aus können wir sagen, manches, was man so in den Religionen findet, ist eine mythologische Abbildung von Realitäten. Die Bibel wirklich als Realität beschreibt, aber in der Engelwelt. Und diese Götter sind nach der Bibel nicht Götter. So steht es in Galater 4. Es sind nur Engel. Zum Schluss ein paar Gedanken noch zur Ursache und Behandlung der Adenikinitis. Der Ausbruch der Adenikinitis fand ja statt im Jahr 1968. Und das macht mich irgendwie schon betroffen. Das war genau die Zeit des Protests. Die 68er. Genau dann sind Menschen so empfänglich für diese Ideen. Nun, die 68er Jahre gehören ins 20. Jahrhundert. Es war das schreckliche 20. Jahrhundert. Mit dem Ersten Weltkrieg 1914 bis 18, dem Zweiten Weltkrieg 1939 bis 45. Noch nie hat es Weltkriege gegeben, darum ist das der Erste und der Zweite Weltkrieg. Das war das Jahrhundert, in dem die im 19. und schon im 18. Jahrhundert am Schreibtisch entwickelten gottlosen Ideen der aufklärischen Philosophen und ihrer Nachfolger entwickelt wurden. Wo man Gott entthronen wollte, philosophisch. Und sein Wort beseitigen wollte. Aber das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert, in dem diese Ideen die großen Massen erreicht haben. Und das hat sich ausgewirkt in der Praxis. Es ist das Jahrhundert mit 190 Millionen Kriegs- und Verfolgungstoten. Steht in der Bibel, in den Sprüchen, wie der Mensch denkt, so ist er. Stimmt. Wir können uns nicht mit irgendwelchen Ideen und Philosophien beschäftigen, ohne dass sich das auswirken wird in unserem Leben. So ist das 20. Jahrhundert ein Jahrhundert der Desorientierung, der Entfremdung, der Destabilisierung, der Auflösung der Werte. Es entspricht genau dem, was Paulus sagt in 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Vor der Wiederkunft Christi wird der große Abfall vom Glauben in der Christenheit stattfinden. Millionen von Menschen haben sich im 20. Jahrhundert vom Christentum bewusst abgewendet. Das hat es noch nie gegeben in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und dann eben die 60er Jahre. Das war die Revolution der 60er Jahre. Millionen von Jugendlichen waren enttäuscht hier im Westen über die Folgen wissenschaftlicher Entwicklung. Der Zweite Weltkrieg endete mit dem ersten Einsatz von atomaren Massenvernichtungswaffen. Das war die Spitze der wissenschaftlich-technologischen Leistung des modernen Menschen. Es war eine allgemeine Enttäuschung über den Rationalismus. Die Vernunft, die man früher eben in der aufklärischen Philosophie ins Zentrum gestellt hat. Die Vernunft entscheidet, was richtig und was falsch ist. Ja? Aber man war enttäuscht über die Vernunft. Es gab eine Flucht in eine irrationale Welt. Viele fanden gerade in dieser Zeit das Angebot der Rockmusik, ich habe gestern darüber gesprochen, eine Musik, die ins Irrationale hinüberführt, die abhebt, die zumacht. Drogen kamen da auf, verbunden mit Rockmusik. Östliche Religionen wurden neu entdeckt. In der Meditation kann man auch die Vernunft auslöschen und kann eine mystische Welt entfliehen. Wie die Drogenwelt, aber ohne Drogen. Okkultismus wurde plötzlich wieder interessant. Esoterik. Und da kommt der UFO-Glaube und die Adenikinitis. Das war genau die richtige Zeit, 1968 das Buch zu schreiben. Wenn man damit Erfolg haben wollte. Die Zeit war reif. Nun, jetzt haben wir alles so im Licht der Bibel behandelt. Da kann ja einer sagen, ja gut, hätte dann auch im Licht des Korans das behandeln können oder im Licht der Veden, der Hindus. Nun, die Bibel ist das einzige Glaubensbuch, das sich ausweist über erfüllte Prophetie, die sich nachweislich über Jahrtausende exakt erfüllt hat. Und das ist interessant aus dem Grund. Weil es ist typisch biblisch. Die anderen Religionen haben das nicht. Diese Art von Prophetie. Und wenn ich mir überlege, wer kann die Zukunft über Jahrtausende treffsicher, ohne sich einmal zu irren, voraussagen? Nur jemand, der nicht Raum und Zeit unterworfen ist. Ja? Wir sind Raum und Zeit unterworfen, darum können wir nicht sagen, was wird sein in 20 Jahren im Nahen Osten. Wie kommt es heraus mit Irak? Ja? Was geschieht mit Amerika? Wir können spekulieren. Aber die Bibel sagt es voraus, was da kommt. Und mit einer Treffsicherheit hat sie die Dinge vorausgesagt. Über 300 Prophezeiungen, ich habe das selber mal zusammengezählt, haben sich in dem ersten Kommen von Jesus Christus erfüllt. Allein im Buch Daniel, ich habe das auch mal ausgezählt, finden sich etwa 200 erfüllte Prophezeiungen, die sich nachweislich in der Weltgeschichte erfüllt haben. Und wir können weitergehen. Zum Beispiel biblische Endzeitprophetie und die Staatsgründung Israels. Ben Gurion sagte am 14. Mai 1948 übers Radio: Hier Staat Israel, 2000 Jahre sind vergangen. Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand ihm widerstehen. Und Gott sagte schon längst im Buch Ezekiel zu den Juden: Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. In unserer Zeit sind Juden aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern zurückgekehrt ins Land der Väter. Das war 2000 Jahre unmöglich, obwohl man im Judentum Tag für Tag gebetet hat um die Rückkehr ins Land. Das war nicht zu machen. Hat sich erfüllt. Und dann sagt die Bibel voraus, wenn die Juden zurückkommen, dann werden die Nachbarn im vereinten Vernichtungskampf gegen Israel aufstehen. Psalm 83, Vers 4. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien. Dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Am nächsten Tag, am 15. Mai, fand der Vernichtungskrieg statt. Irak, Jordanien, Syrien, Libanon, Ägypten mit Kontingenten aus Saudi-Arabien und Jemen stürzten sich auf den Judenstaat, um sie auszulöschen, auszuradieren, die Juden. Kurz nach dem Holocaust in Europa. Das ist genau, was die Bibel da voraussagt. Also da muss jemand dahinter sein, der nicht Raum und Zeit unterworfen ist. Das ist für mich ein Erweis, dass der Autor hinter den Bibelschreibern nicht ein Engelwesen ist. Nicht Satan sein kann. Ja? Sondern der ewige Gott. Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Die Nikenitis und die biblische Endzeit. Paulus schreibt im Blick auf die Endzeit, und das ist nach der Bibel die Zeit, wenn das jüdische Volk zurückkehrt ins Land der Väter. Ja, der Zeit sind wir. Und da heißt es in 2. Timotheus 4, predige das Wort, steh dazu, zu gelegener und zu ungelegener Zeit. Überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Mythen sich hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem. Leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten. Also einer, der die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt. Vollführe deinen Dienst. Das sind doch genau Lehren, die in den Ohren kitzeln. Da gab es Astronauten in früher Zeit, die kamen von anderen Planeten, haben die Menschen besucht, dann sind sie wieder weggegangen, nachdem sie verschiedene Vernichtungskriege gemacht haben untereinander. Da kommen sie wieder. Ja, das kitzelt. Das ist die Denikinitis. Aber die Bibel sagt, in dieser Zeit werden die Massen sich von der Wahrheit abkehren, zu den Mythen hinwenden. Mythen sind religiöse Fantasiegeschichten. Science Fiction. Und es ist interessant, Sie können ja schauen, was ist das allgemeine Interesse heute? Schauen Sie mal, was auf dem Kinderprogramm steht. Oder gestanden ist. Herr der Ringe und so weiter. Das sind alles Mythen. Das ist reine Mythologie, aber das spricht den Menschen heute so an, in einer postchristlichen Zeit, nachdem man in den 60er Jahren sich vom Christentum losgesagt hat und von den biblischen Werten. Und der Apostel Paulus sagt in 2. Thessalonicher 2, Vers 11, im Blick auf die Endzeit, dass dann die totale Verführung durch den Antichristen schließlich noch kommen wird. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Die totale Verführung kommt erst noch. Aber was können wir tun, wenn wir realisieren, die Bibel ist das einzige Buch mit so grandioser, erfüllter Prophetie, da erkenne ich, die Bibel ist Gottes Wort. Gott spricht durch dieses Buch zu uns. Wer ist ein Lehrer wie er? In 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, alle Schrift, das heißt AT, Altes Testament und Neues Testament, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Die Bibel ist die Basis des Christentums. Und wir müssen sehen, dass unsere Kultur sich ganz bewusst von dieser Basis weggewendet hat. Das war eine Entscheidung. Aber die Entscheidung der Masse muss nicht meine persönliche Entscheidung sein. Ich habe heute die Möglichkeit, zurückzukehren zu dem Gott der Bibel. Zu dem Gott, der die ganze Welt in der Hand hat und auch mein Leben in der Hand hat. Und meinem Leben Sinn und Inhalt geben will. Und darum hat Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt, damit er, der Gerechte, an der Stelle von mir, dem Ungerechten, am Kreuz Gottes Strafe über meine persönliche Schuld tragen würde. Und die Bibel sagt, jeder Mensch, der dieses Opfer von Jesus Christus für seine persönliche Schuld in Anspruch nimmt und im Gebet, die persönliche Schuld, die wir noch wissen, vieles haben wir vergessen. Aber das, was wir noch wissen, Gott bekennen und umkehren. Eben gerade im Gegenteil, nicht wie rien de rien, non je ne regrette rien. Nichts, gar nichts bereue ich. Nein, dass wir sagen, Herr Gott, Allmächtiger, ich bereue das, ich bereue das. Ich bin falsch gegangen, aber ich möchte zurückkehren und möchte mich wieder neu unter deine Regierung stellen, dass du mich ans Ziel führen kannst. Das wünsche ich jedem, der hier ist. Danke fürs Zuhören.